der Podcast der gesunden Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Ausgabe der gesunden Hochschule. Ich bin Anja und heute geht es um den Zusammenhang Gesundheit und Alter. Dafür habe ich Herrn Hasselhorn für ein Gespräch gewinnen können. Er leitet den Lehrstuhl für Arbeitswissenschaft an unserer Uni und ist Experte in den Bereichen Arbeit, Gesundheit und Erwerbsteilhabe sowie Arbeit mit Krankheit. Und genau darum soll es heute gehen. Es sollen insbesondere die Fragen geklärt werden, welchen Einfluss die Gesundheit auf das Arbeiten hat und welche Rolle die Gesundheit bei der Entscheidung für den Renteneintritt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Frau Steinbacher. Wir freuen uns, dass wir beitragen können zu Ihrem Podcast.
Ja, es ist tatsächlich ein Thema, was aus dem Beschäftigtenkreis wiedergekommen ist. Und daher freue ich mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Herr Hasselhorn, Sie sind verantwortlich für die umfangreiche LIDA-Studie. Was bedeutet das und worum geht es in dieser Studie?
Also LIDA heißt Leben in der Arbeit und da wir befragen innerhalb der LIDA-Studie seit 2011 ältere sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland, also die Babyboomer, und wir befragen sie zu ihrem Erwerbsleben, zum Privatleben, zur Gesundheit und auch zu ihren Vorstellungen von der Zukunft, und zwar insbesondere in Bezug auf die Beschäftigung, also so die Frage, wie lange sie arbeiten wollen. Und auf diese Art und Weise wollen wir sie begleiten auf dem Weg aus der Arbeit, aus dem Arbeitsleben in den Ruhestand. Und wir befragen immer dieselben Menschen und können so eben Entwicklung über die Zeit gut verfolgen.
Vielleicht klären wir noch einmal die Begrifflichkeiten. Was heißt bei Ihnen Babyboomer? Um welche Altersgruppe reden wir da ganz konkret? Und auch, was verstehen Sie unter Gesundheit? Guter Gesundheit versus schlechter Gesundheit?
Also die Babyboomer, das sind, da muss man tatsächlich nach Land gucken. Die Babyboomer sind in England und in den USA andere Geburtsjahrgänge als in Deutschland. In Deutschland könnte man sagen, von Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre. Das sind die Babyboomer. Ich selber stecke mittendrin.
Und wenn wir jetzt über Gesundheit sprechen und das einteilen in gute Gesundheit versus schlechte Gesundheit?
Gesundheit ist ein interessanter Begriff. Je länger ich mich mit dem befasse, desto interessanter finde ich ihn. Ich finde, er ist ein heiliger Begriff oder ein politischer Begriff. Ja, ich kann also als Wissenschaftler sagen, das und das bedroht meine Gesundheit und schon habe ich endlich die Ohren der Aufmerksamkeit in Politik oder wer weiß wo. Ja, dann muss gehandelt werden. Ich kann alle wecken und mich vielleicht auch politisch durchsetzen. Und allerdings kann ich meine eigene Gesundheit auf ganz unterschiedliche Weise beschreiben. Also ich kann sagen, ich habe Fieber oder ich habe Bluthochdruck oder ich habe eine angeborene Sehschwäche oder ich habe eine künstliche Hüfte, ja, oder ich kann auch sagen, ich bin gesünder als meine Nachbarn, ja, oder wie gestern Abend, ich kann sagen, ich fühle mich nicht wohl. Ja, und in der Wissenschaft arbeiten wir mit all diesen Begriffen und wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass wenn wir unsere Ergebnisse präsentieren, dass wir nicht sagen, dies und jenes gefährdet die Gesundheit, es muss politisch gehandelt werden, sondern wir müssen fair sein und wir müssen sagen, dies und jenes bedroht diese Form von Gesundheit. Und dann ist eben die Frage, wie man da politisch handelt. Und die zweite Frage ist die, wann ist Gesundheit gut und schlecht? Tja, und das kommt drauf an. Also für mich selbst, wenn ich so an Gesundheit denke, dann denke ich immer an so ein Kontinuum zwischen richtig schwer krank und vollkommen top gesund. Und in der Regel befinden wir uns in Bezug auf viele von diesen Gesundheitsindikatoren immer so irgendwo so dazwischen. Also ein bisschen mehr links oder bis vielleicht genau in der Mitte, hoffentlich meistens immer, ich für mich selber ist das immer rechts, da wo die Gesundheit eben optimal ist. Und wann es schlecht ist, das muss jeder für sich entscheiden und das muss auch der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin muss das auch entscheiden und sie muss gute Gründe haben, warum sie sagt, ich mache jetzt hier die Grenze zwischen guter und schlechter Gesundheit, die setze ich nun mal genau hier bei mehr als 5 Tagen Arbeitsunfähigkeit im Jahr, weil das der Median ist beispielsweise, ja, oder bei 12 Tagen, weil das der Mittelwert ist. Das heißt, das müssen wir immer gut begründen können, warum dies der Fall ist.
Wann würden Sie denn sagen, ist die Arbeit gesundheitsfördernd?
Also die Arbeitsschutzgesetzgebung sagt, dass von der Arbeit keine gesundheitlichen Risiken für die Menschen, für die Beschäftigten ausgehen dürfen. Wo dies doch der Fall ist, es gibt ja manche Tätigkeiten, also zum Beispiel gerade in der Pflege beispielsweise, das ist eine Arbeit, die aus meiner Sicht tatsächlich zu gesundheitlichen Risiken oder die gesundheitliche Risiken hat. Und wir brauchen diese Arbeit. Dort muss man dann mit besonderen Maßnahmen, eben Arbeitsschutzmaßnahmen, in dem Fall dann die Gefährdungsbeurteilung herangehen und dann eben sagen, mit welchen Maßnahmen man diese Risiken reduziert. Ja, das sind dann die Betriebsärzte, so wie ich mal einer war, oder es sind die Sicherheitsingenieure, die wir hier ausbilden, die dann gefragt sind und natürlich immer auch der Vorgesetzte. Nun, das ist das eine, aber ich bin der Meinung, dass die Arbeit eben nicht nur keine Risiken für die Gesundheit ausüben soll, sondern sie muss gesundheitsförderlich sein. Sie muss mir gut tun. Und so sagte ein Kollege aus Schweden, sagte neulich zu mir, Arbeit müsste eigentlich so sein, dass wenn ich abends nach Hause gehe, dass ich gesünder bin, als ich morgens hingegangen bin.
Nun gibt es natürlich Beschäftigte, die vielleicht eine eher schlechte Gesundheit haben. Was kann jetzt letztlich hier die Universität tun, um diese Gruppe zu unterstützen? Vielleicht kann auch die gesunde Hochschule etwas tun.
Wir WissenschaftlerInnen werden immer wieder solche Fragen gefragt. Auch die Frage zum Beispiel, was kann man tun, damit Menschen länger erwerbstätig bleiben? Ich möchte erstens nicht so tun, als hätte ich aufgrund unserer Forschung Allround-Rezepte parat, mit denen man so eine wichtige, zentrale Frage, gesellschaftliche Frage auch lösen können. Also was kann man tun bei Beschäftigung von Menschen mit schlechter Gesundheit? Und zweitens will ich, und das ist mir sehr wichtig, die Vorgesetzten, auch das Kollegium, nicht aus der Verantwortlichkeit entlassen. Die Vorgesetzten müssen ihre Abteilungen und ihre Mitarbeiterinnen kennen. Ja, das ist eine Vorgesetztenaufgabe, eine Fürsorgepflicht. Sie müssen wissen, wie es ihnen geht, und sie müssen frühzeitig handeln, wenn Dinge sich in die falschen Bahnen entwickeln. Ja. Und eine Mitarbeiterin hier, eine Doktorandin, hat festgestellt, dass hierzulande Maßnahmen, die man für Beschäftigte mit schlechter Gesundheit durchführt, dass diese Maßnahmen oft, aber nicht oft genug erfolgen. Und sie hat auch festgestellt, dass 60% der Betroffenen, die solche Maßnahmen erhalten haben, dass sie sagen, diese Maßnahme war hilfreich für mich. Und ganz oft sind es die Maßnahmen, die sich die Beschäftigten wünschen, die nah am Arbeitsplatz sind. Also insbesondere Veränderung der Arbeitsaufgaben, Veränderung am Arbeitsplatz oder aber auch Veränderungen der Arbeitszeit. So andere Punkte, interessanterweise auch Heimarbeit oder wurde gar nicht so oft genannt von diesen Beschäftigten. Ein wichtiger Punkt sind auch Gespräche beispielsweise, die man führt mit den Beschäftigten. Aber es hat sich gezeigt, dass die nur dann hilfreich sind, wenn das Unternehmen ein aufrichtiges Interesse an der Gesundheit der Beschäftigten hat. Andernfalls sind Gespräche eher schädlich. Wir schließen daraus, dass sie dann eher eine Alibi-Funktion haben. Also Maßnahmen helfen. Aber welche Maßnahmen es konkret sind, das muss erarbeitet werden in jeder Situation. Und auch hier wiederum ist der Arbeitsschutz gefordert. Aber hier ist genauso das Team, aber natürlich der oder die Vorgesetzte gefordert.
Natürlich gibt es auch die Beschäftigten mit guter Gesundheit.
Wir sind uns ja im Klaren darüber, dass die Weichen, wie es uns später geht, frühgestellt werden im Leben. Mhm. Nicht? Und das ist das Leben, gerade wenn wir ins Erwerbsleben einsteigen, wäre es natürlich wunderbar, wenn wir uns gleichzeitig Gedanken machen, wie wir uns körperlich bewegen, wie wir uns ernähren, nicht? Also die Mensa beispielsweise und Cafeteria, sind das Orte, in denen man gesund ist bei uns, wo auch der Geist der Gesundheit lebt, ja? Wo also, da gibt's ja viele Konzepte darüber. Ich unterrichte auch übrigens über Ernährung bei den Sicherheitsingenieuren, weil es ein Teil der Arbeit ist. Mhm. Und ich weiß, dass man hier durch Gestaltung viel machen kann. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns grundsätzlich im Leben deutlich machen, dass es viele Bereiche gibt, in denen wir unsere eigene Gesundheit fördern können. Und ich wünsche mir natürlich eine Welt, in der das ganz selbstverständlich ist, dass die Nahrungsmittel auch, die wir haben und unser Gesundheitsangebot, dass da die Gesundheit eine hohe Prämisse hat. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Frage auch, ob ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto fahre oder ob ich laufe. Und ich habe selber jetzt hier kein Auto in Wuppertal, ich habe überhaupt kein Auto mehr. Und ich weiß, dass das, also nach Studien zufolge jedenfalls, reduziert das mein Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen.
Ja, jetzt würde ich sagen, ich gehöre zum mittleren Alter. Können Sie mir irgendwelche Tipps mitgeben, wie ich leistungsfähig oder arbeitsfähig möglichst lange bleibe?
Ich glaube ganz ehrlich, dass Sie die Antwort auf diese Frage viel besser wissen als ich. Vielleicht können Sie mir sogar Tipps geben zu dieser Frage. Aber letztendlich kennt man sich am besten und Sie kennen auch das Umfeld, in dem Sie sich befinden. Ja, und Sie haben auch bestimmte Lebensphasen. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass Sie sich in einer Rush-Hour des Lebens befinden, zurzeit auch mit Kinderverpflichtungen und so weiter. Und nun bietet diese jetzige Phase ganz andere Einschränkungen oder Chancen, als das andere Lebensphasen bieten. Das heißt, darauf müssen wir uns auch immer wieder anpassen und einstellen. Wichtig ist halt, dass wir es nicht aus dem Blick verlieren.
Ja, es sind die Phasen.
Ja, stimmt. Gerade zur Zeit. Das ist eigentlich nie deutlicher geworden als zur Zeit, nicht? Wo wir das eigentlich ein unheimliches gesellschaftliches, ja, natürlich, sogenanntes natürliches Experiment, was jetzt hier gerade abläuft und in dem wir uns selbst auch wieder ganz neu kennenlernen, finde ich.
Kommen wir mal zum Eintrittsalter in den Ruhestand. Ja, welchen Einfluss hat die Gesundheit auf das Eintrittsalter in den Ruhestand?
Wenn ich Sie jetzt gefragt hätte, was beeinflusst, wann Menschen in den Ruhestand gehen, dann hätten Sie als erstes vermutlich gesagt, die Gesundheit.
Mhm. Ja. Ja.
Und das ist ganz üblich. Und der logische Schluss ist natürlich dann, wenn die Uni beispielsweise Menschen möglichst lange im Erwerbsleben halten möchte, dass sie die Gesundheit fördert. Das ist ja der ganz logische Schluss. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass dieser Schluss gefährlich ist. Ich glaube auch, dass er nicht stimmt. Es wäre nicht erfolgsversprechend, wenn die Uni vor allem in die Gesundheit der älteren Beschäftigten investiert, damit sie länger bleiben. Ich glaube, dass andere Aspekte da noch eine viel wichtigere Rolle spielen. Das Verhältnis von Gesundheit und dem Erwerbsausstieg ist gar nicht so eindeutig. Viele Menschen, und zwar im Alter von 50 bis 65 Jahren, sind es 4 Millionen, waren es jedenfalls 2015, 4 Millionen Menschen in Deutschland, ältere Erwerbstätige, die eine schlechte Gesundheit hatten, während 8 Millionen sagten, sie hätten eine gute Gesundheit. Das heißt, viele Menschen mit schlechter Gesundheit sind noch erwerbstätig und diese Zahl hat deutlich zugenommen. Das überrascht deshalb nicht, weil ja der Staat alles dafür tut, dass die Menschen länger erwerbstätig sind. Und das stellt natürlich die Betriebe, auch die Uni wahrscheinlich, vor große Herausforderungen. Wie gehe ich jetzt mit Menschen mit schlechter Gesundheit im Betrieb um? Ne? Mhm. Menschen, bei denen man vorher geraten hätte, steigen Sie aus dem Erwerbsleben aus. Gehen Sie raus. Das ist der übliche Weg. Mhm. Ja? Gehen Sie in den Vorruhestand, wie auch immer. Ja? Heute geht das nicht mehr. Und jetzt auf einmal sind die Betriebsärztinnen und die Sicherheitsingenieure gefragt und nach Rezepten, wie man diese Menschen länger im Erwerbsleben halten kann. Nun gut, also, aber das ist ja nur der Weg, den wir denken, schlechte Gesundheit würde zum Erwerbsausstieg führen. Es ist bei weitem nicht so. Von den 5 Millionen Menschen im gleichen Alter, die nicht mehr erwerbstätig sind, sagt die Hälfte, ich habe eine gute Gesundheit. Ich habe eine sehr gute oder eine gute Gesundheit. Und dann ist natürlich die Frage, warum sind die denn schon draußen?
Mhm, ja? Absolut.
Und nun gut, vielleicht haben manche überhaupt nicht gearbeitet, aber das werden die wenigsten sein. Aber heutzutage die wenigsten, früher war es anders. Aber es ist auch so, dass gute Gesundheit zum vorzeitigen Erwerbsausstieg führt. Ja, das nannte eine Wissenschaftlerin aus Neuseeland, nennt das den Protective Pathway. Die sind deshalb rausgegangen, weil sie ihre Gesundheit schützen wollen. Und das aus zwei Gründen. Entweder weil sie sagen, ich habe keine Zeit, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Oder aber, weil sie sagen, die Arbeit ist ein Risiko für meine Gesundheit. Ja, gerade bei den schwer körperlichen Berufen, aber insbesondere bei stressiger Arbeit. Und diese Leute nutzen die Chance, um vorzeitig aus dem Erwerbsleben rauszugehen. Das ist der Protective, der Schutzpfad sozusagen. Mhm. Und dann gibt es noch ein Maximization of Life Pathway. Ja? Und wenn jetzt in einem Monat mein erstes Enkelchen geboren wird, dann könnte ich ja mir wünschen, dass ich in 3 Jahren mit meinem Enkel lieber auf Bäumen rumklettere, als dass ich hier noch wissenschaftliche Studien mache und Geld einwerbe alle paar Jahre, damit ich diese Studie weiter finanzieren kann. Das ist nervig. Ne? Was ich natürlich nicht weiß, ist, dass mein Enkel nach 2 Jahren keine Lust mehr hat, mit mir auf Bäumen rumzuklettern. Und dann sitze ich zu Hause und ärgere mich, dass ich aus dem Erwerbsleben ausgestiegen bin. Aber Sie sehen also, dass es gibt, dass das Verhältnis zwischen Gesundheit und der Frage, wie lange ich arbeite, das ist total komplex. Und Gesundheit ist eben nicht alles. Und wir müssen immer bedenken, auch Unternehmen übrigens müssen immer bedenken, dass immer viele Gründe zusammenkommen, wenn Menschen sich entscheiden, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszusteigen. Natürlich die Arbeit, aber genauso auch private Gründe. Die Wertewelt, aus der ich stamme, ja, das ist ganz entscheidend. Das können wir zeigen. Und die Finanzen natürlich, die Gesetzgebung, Arbeitsmarkt, alles das spielt zusammen. Zurzeit zum Beispiel ist natürlich die Frage, wie sich diese Krise jetzt auf die älteren Erwerbstätigen auswirkt. Und es gibt Befürchtungen natürlich, dass die jetzt doch die sind, die vorzeitig aussteigen. Das alles ist sehr komplex und wir versuchen in unserer Forschung auch diese Komplexität zu berücksichtigen, um nicht zu trivialen Erkenntnissen zu kommen, die keinem nützen. Mhm.
Ich hatte ja einen Artikel von Ihnen gelesen und da hatten Sie geschrieben, dass lediglich 19% der gesunden, arbeitsfähigen Beschäftigten bis zum Rentenalter tatsächlich arbeiten wollen. Meinten Sie jetzt eben schon die Person beziehungsweise die Gründe?
Ich habe quasi schon ein bisschen vorbereitet auf diesen Punkt. Was Sie ansprechen, stimmt. Es sind nur 19% und unter denen, die sagen, ich habe eine gute Gesundheit und ich habe eine gute Arbeitsfähigkeit. Das sind ja, wenn man so will, das sind die Starken, ja? Das sind die Fitten. Die Gesundheit stimmt, die Arbeit stimmt. Unter denen sind es nur 19%, die sagen, ich will bis zu meinem regulären Rentenalter arbeiten.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel und die interessantere Zahl ist eigentlich die umgekehrte, nämlich die 81%, die sagen, ich will früher raus.
Genau.
Ja? Und wenn ich vorher gesagt habe, das Unternehmen investiert in die Gesundheit falsch, dann müsste doch jetzt hier eigentlich schon, müssen die Glocken schon läuten. Mhm. Es geht um die Motivation. Das Unternehmen muss in die Motivation investieren, um die Menschen länger im Erwerbsleben zu halten. Jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie lange werden Sie arbeiten?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich bisher noch gar nicht richtig auseinandergesetzt habe.
Dann sind Sie noch richtig jung.
Dankeschön. tatsächlich gehe ich davon aus, dass ich bis zum Renteneintrittsalter arbeite. Außer es passiert vielleicht etwas, was ich noch nicht kenne, was mich vielleicht irgendwie einschränkt. Aber ich wünsche mir schon, dass ich tatsächlich bis zum Ende arbeiten kann.
Als ich noch geflogen bin, da saß ich mal an einem großen Flughafen an einem Tisch und da unterhielt sich eine Schwedin mit einer Deutschen. Die waren ungefähr so in meinem Alter. Und dann habe ich die Chance genutzt, mal ein Experiment, meine Vorurteile zu pflegen sozusagen. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie Menschen darüber denken, wie lange sie arbeiten wollen. Und habe ich gefragt, wie lange werden sie arbeiten? Ich muss dazu sagen, dass ich in Schweden ja auch studiert und auch später auch gearbeitet habe, dass ich also die schwedische Kultur, Arbeitskultur vor allem ganz gut kenne. Und dann war das Ergebnis war genau das, was ich erwartet hatte. Die Deutsche sagt, ich will so früh wie möglich aus dem Erwerbsleben aussteigen. Und die Schwedin hat gesagt, ich will so lange wie möglich erwerbstätig sein. Ne? Und was die Deutsche sagte, ist, ich muss arbeiten bis dann und dann und dann gehe ich raus, sobald wie es geht. Und dieses Müssen, das ist typisch deutsch sozusagen. Und das ist das, was wir als Kultur des Frühausstiegs beschreiben. Wir sagen, in Deutschland herrscht eine Kultur des Frühausstiegs. Und in anderen Ländern gibt es eine, wenn man so will, Kultur des Spätausstiegs. Ein anderer Autor hat es mal The Norwegian Culture genannt, weil das in Norwegen ganz extrem ist, dass die Menschen sehr lange arbeiten wollen. Und mein Eindruck ist, dass die Arbeit in Schweden beispielsweise als ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens gesehen wird. Und dort soll die Arbeit nicht nur gesundheitsförderlich sein, sondern auch persönlichkeitsförderlich. Und meine Frage ist halt, ob das in Deutschland genauso gesehen wird. Wenn wir die Erwerbstätigen fragen, was glauben Sie, wie wirkt sich Gesundheit auf die Arbeit auf Ihre Gesundheit aus, dann sagen in Deutschland immerhin 15%, die Arbeit wirkt sich positiv auf meine Gesundheit aus. Aber in Schweden sind es nur mal 30%, in Norwegen noch etwas mehr. Die einfach diese Idee sehen, die Arbeit tut mir gut. Ja, sie ist gut für meine Gesundheit und sie ist auch gut für meine Persönlichkeit. Ich glaube aber, dass jetzt die Corona-Zeit, diese sehr ungewöhnliche Form der Arbeit, diese Isolation, in der wir leben, dass die uns vor Augen führt, was wir an unserer Arbeit eigentlich tatsächlich haben und dass wir diese Aspekte, Elemente, wie sie schon vor 100 Jahren eigentlich beschrieben worden sind, die feste Zeitstruktur, ja, die sozialen Kontakte, die wir haben, den Beitrag zu was Gemeinsamem, Status, Identität und auch die regelmäßige Tätigkeit, die wir haben. Das alles sind Werte, die uns die Arbeit gibt, die uns auch als Person ausmachen, wie Karl Marx auch schon gesagt hat. Die Arbeit macht den Menschen. Und mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir uns das in unserer Gesellschaft etwas mehr bewusst machen.
Ich würde gerne nochmal konkret werden. Ich liebe es ja, konkret zu sein. Ich möchte ja auch den Beschäftigten nochmal auch etwas mitgeben und selbst auch etwas lernen. Ja, was sind so Ihre 3 Tipps zum gesunden Altern und Arbeiten?
Gesundes Altern, haben Sie gesagt. Und der Begriff gesundes Altern oder auch Healthy Aging, wie wir es ja lesen in der Werbung auch, das ist nicht meiner. Ja, und auch nicht productive aging, ja, oder successful aging. Diese Begriffe, die betonen die Leistung und den Leistungsstarken. Ja, es gibt Berufsgruppen in unserem Land, die bis zur Rente super gut und gesund arbeiten können. Es sind die Manager, es sind die sogenannten Professionals, dazu zählen wir auch, die WissenschaftlerInnen, ja, es sind die Ingenieure. Die sind im hohen Alter auch noch sehr gesund. Und dann gibt es, und die profitieren auch von ihrer Arbeit. Ja? Die werden quasi gesund gehalten durch ihre Arbeit. Ja? Und viele eben an der Uni gehören dazu. Aber dann gibt es auch andere Berufsgruppen, bei denen das aus verschiedenen Gründen nicht geht und deren gesundheitliche Risiken sich im Leben immer mehr anhäufen. Und für diese Menschen sind diese Aging-Euphemismen eine Provokation. Die empfinden sie als Provokation. Und das sind Menschen, die, wenn ich irgendwo ein Interview halte oder wenn das veröffentlicht wird auf Spiegel Online oder beim Tagesspiegel, die aggressive, verzweifelte E-Mails schreiben. Die sind wütend. Ja? Die können nicht mithalten. Und jetzt ist da ein Wissenschaftler, der sagt, ihr müsst eure Arbeit gut finden. Ja? Und ihr müsst länger, Arbeit ist doch gut für euch. Nicht? Und ich denke, wir sollten für uns zulassen, dass im Erwerbsleben ein Gesundheitsverlust eben auch dazugehört. Ja? Und bei manchen Gruppen ist das eben ausgeprägt. Und es gibt auch immer die Einzelschicksale, die durch Gesundheitsschläge eben getroffen sind. Und dann ist eben die Frage da, wie kann ich mit Krankheit oder gesundheitlichen Einschränkungen arbeiten? Das finde ich übrigens heute viel interessanter. Ich bin Arbeitsmediziner. Ne? Also ich finde es viel interessanter, die Frage zu stellen, wie kann ich mit Krankheit arbeiten, als die Frage zu stellen, was macht krank bei der Arbeit? Das wissen wir alles. Ja, ist viel wichtiger. Stay at Work Research heißt das übrigens, was in Deutschland übrigens gar nicht so ausgeprägt ist, in den Niederlanden und in Skandinavien und Kanada viel mehr. Ja. Also, das ist unser Thema und hier werden wir jedenfalls auch aktiv dranbleiben.
Also haben wir jetzt keine konkreten Tipps, aber okay, eine Antwort. Dankeschön.
Es kann sein, dass wir noch zu konkreten Tipps kommen. Ich betone hier immer die Gruppe. Ja, ich betone die Verantwortung des Arbeitgebers und ich bin auch der Meinung, dass die Situation des Einzelnen nicht pauschal beantwortet werden kann, sondern indem man Prozesse beschreibt und Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten beispielsweise.
Wir kommen eigentlich auch schon zum Abschluss jetzt und das ist immer dann etwas Persönliches. Wie halten Sie sich gesund, Herr Hasselhorn?
Gar nicht genug und schon gar nicht in diesen Zeiten.
Haben Sie sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob Sie früher in den Ruhestand gehen werden?
Na, also mit der Frage, ob ich früher in den Ruhestand gehen werde, habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es ist ja eher die Frage, wie lange ich erwerbstätig sein möchte. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass erstens die Gesundheit mitmachen und dass das Rektorat dann auch mitmacht und mir danach dann noch eine gewisse Galgenfrist gibt, sodass es dann auch noch ein bisschen länger ist. Aber es gibt durchaus Situationen hier im Leben, im Arbeitsleben, die schon so sind, dass ich sie gerne los wäre. Zum Beispiel, dass ich alle paar Jahre mehrere Millionen Euro eben einwerben muss, damit die LIDA-Studie am Leben gehalten werden kann. Aber Sie haben es vielleicht gespürt, also mir persönlich gibt die Arbeit sehr viel. Mein Wunsch ist, dass das meinen Mitarbeitenden genauso geht.
Ein schöner Wunsch. Wir sind durch.
Ja, schön.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Ja, liebe Beschäftigte, auch heute hoffe ich, dass Sie für sich wichtige Punkte mitnehmen konnten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ihre Anja von der Gesunden Hochschule.